Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Samstagabend, das Champions League-Finale läuft.
Und Tor! Was macht denn da Karius? Das ist unglaublich. Er wirft Benzema den Ball einfach an den Fuß.
Mann, was hat uns dieser Karius von Liverpool leid getan? Madrid gewinnt 3:1 die Champions League. Karius macht 2 fette Fehler im Tor. Wie kann man damit leben? Wie baut man sich selbst wieder auf, vor allem wenn es schon Morddrohungen von Fans gibt? Unser Reporter hat recherchiert, wie wir alle was daraus lernen, wie man mit solchen Patzern vielleicht auch umgeht, auch wenn es die ganze Mannschaft betroffen hat. Außerdem Thema bei uns, der beste Plastikmüll ist natürlich der, der gar nicht erst entsteht. In vielen Ländern gibt es deshalb bereits Initiativen, Gesetze und Steuern rund um Plastiktüten. Und da kommen in der EU jetzt noch ein paar Verbote dazu. Es geht um Plastikwegwerfartikel, wie zum Beispiel Plastikteller oder Strohhalme. Was die EU genau Plan. Darüber sprechen wir jetzt gleich hier in der Montags-Podcast-Episode des Updates. Und dann, diese tolle Heldenstory. Spider-Man rettet Kind. Ein Kind, das in Paris an einem Balkon hängt. Spider-Man klettert an den Balkonen hoch bis in den 4. Stock, packt das Kind am Arm und hebt es rüber in die Sicherheit. Dieser Held heißt Mamudo und kommt aus Mali und er sagt:
Es war so gegen 20 Uhr. Ich bin vorbeigekommen und sah da das Kind in der 4. Etage hängen. Ich habe überhaupt nicht nachgedacht. Ich bin einfach über die Straße gerannt, um ihn zu retten. Ich wusste, ich kann das schaffen.
Der Mann hat jetzt in Frankreich gute Aussichten, eingebürgert zu werden. Und wir haben uns gefragt, was müsste eigentlich in Deutschland passieren, damit aus Heldinnen und Helden im Eilverfahren Deutsche werden. Der Podcast des Updates am 28. Mai 2018.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute sind wir alle an einem Video nicht vorbeigekommen. Ziemlich nervenaufreibend, das Video. In Paris, da hängt ein 4-jähriger Junge außen an einer Balkonbrüstung. Er baumelt, hält sich fest, könnte jeden Augenblick abstürzen. Und unten gucken viele hilflos bei dem Ganzen zu. Und dann sprintet ein junger Mann los, klettert ganze 4 Stockwerke an den Balkon hoch, greift das Kind und rettet es. Spider-Man heißt der Held, der hier beklatscht wird. Also zumindest wird er im Netz so genannt. Sein echter Name ist Mamoudou Gassama. Er kommt aus Mali. Erst seit ein paar Monaten ist er in Frankreich. Und der französische Präsident Emmanuel Macron hat ihn heute Morgen sogar in den Élysée-Palast geladen und Bravo zu ihm gesagt.
Bravo.
Ja, er hat ihm außerdem eine Tapferkeitsmedaille verliehen, hat ihn zum Feuerwehrmann in Paris gemacht. Und vor allem, Mamoudou soll eine Aufenthaltserlaubnis für Frankreich bekommen und gerne auch die Staatsbürgerschaft beantragen. Und da fragen wir uns, wie schnell könnte man denn einen Helden in Deutschland einbürgern? Pascal Fischer aus unserem Team. Kann man das überhaupt?
Naja, prinzipiell ja, aber einen Helden wie Mamoudou Gassama eher nicht, hat mir Sonja Kock vom Bundesministerium des Innern mitgeteilt. Die Einbürgerung setze ein Mindestmaß an Integration voraus, hat sie mir geschrieben. Außergewöhnliche Hilfeleistungen könnten nicht berücksichtigt werden. Mhm. Zitat. Wenn man die Mindestaufenthaltsdauer von 8 oder in besonderen Fällen schon von 6 Jahren noch weiter drücken möchte, was prinzipiell geht, 3 Jahre muss man aber mindestens schon hier leben.
Jetzt war Spider-Man ein Geflüchteter. Würde das in Deutschland eine Rolle spielen?
Ja, er könnte die Einbürgerung, ob jetzt im Turbogang oder überhaupt einfach normal, erst beantragen, wenn sein Aufenthaltsrecht in Deutschland geklärt ist, sagt der Kölner Rechtsanwalt Christian Solmecke.
Grundvoraussetzung für die Einbürgerung ist immer, dass derjenige, der hier Deutscher wird, auch tatsächlich sich rechtmäßig in Deutschland aufhält.
Ja, es gibt dann noch weitere Bedingungen, Stichwort Sprachfähigkeiten, Kulturverständnis, ne, was dann alles in den Tests abgefragt wird. Die vollständige Liste kannst du beim Bundesministerium des Innern nachlesen.
Unter welchen Bedingungen geht es dann eventuell schneller?
Ja, wenn ein besonderes öffentliches Interesse vorliegt, so heißt es im Gesetz. Der Einbürgerungsbewerber muss da besondere Leistungen für die Gesellschaft erwarten lassen, zum Beispiel in Sport, Wissenschaft, Kunst oder Wirtschaft.
Sport, das kennt man ja, das geht zum Teil recht fix, aber wie gut muss man denn da in seinem Sport sein?
Ja, da gab es ja Fälle wie Aljona Savchenko aus der Ukraine im Eiskunstlauf oder auch in diesem Sport Bruno Massot, ein Franzose. Und das wirkte jetzt so fix, wenn du dich dran erinnerst. Aber die beiden haben damals auch trainiert und zwar schon länger zusammen in Oberstdorf und erfüllten damals dann auch diese zeitlichen Vorgaben.
Was heißt eigentlich öffentliches Interesse in Kunst, Wissenschaft, Wirtschaft?
Naja, nehmen wir mal die Wirtschaft. Da kennt sich Marius Tollenare aus. Der ist bei der Frankfurter Kanzlei Fragomen angestellt. Die ist weltweit tätig für Einbürgerungen. Und ja, so ein typischer Mandant, das könnte zum Beispiel ein Top-Manager sein.
Menschen aus Palästina könnten eventuell staatenlos leider sein. Nichtsdestotrotz, so eine Person könnte hier in einer entscheidenden Position tätig werden und dann große Probleme haben, ihrer Tätigkeit nachzugehen und den Reiseverpflichtungen fast gar nicht nachzukommen. Denn ein Visum zu erlangen, wenn man staatenlos ist, ist unglaublich schwierig für in einigen Ländern.
Ja, und uneingebürgert verlässt der Mann dann vielleicht Deutschland ganz schnell, weil er denkt, was soll das hier alles? Also sagt zum Beispiel das Land Hessen, du musst nicht 8 Jahre Aufenthalt nachweisen.
Und dann wird der sofort eingebürgert?
Ja, schön wär's, aber Marius Tollenare sagt, die Bundesländer fordern dann auch da mindestens 3 Jahre Aufenthalt.
Kann der Bundespräsident denn jemanden recht zackig einbürgern?
Nee, das kann er nicht. Habe ich extra heute nochmal nachgefragt. Nur die Bundesländer können das.
Also halten wir fest, in Frankreich geht die Helden, die Spider-Man-Einbürgerung vielleicht schneller?
Ja, wobei der Anwalt Markus Tollenare hat auch mal nachgeschaut. Im vergangenen Jahr gab es nur 5 vergleichbare Fälle in Frankreich. Also Heldeneinbürgerung ist auch dort eher selten.
Turbo-Einbürgerung für Heldinnen und Helden in Deutschland nicht unbedingt möglich, es sei denn, wir reden von Helden des Sports, der Wissenschaft, der Wirtschaft oder der Kunst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich weiß, ihr seid da sehr, sehr anständig. Ihr bringt euer richtiges Geschirr und euer richtiges Besteck mit oder vielleicht mal was aus Pappe oder so. Plastik, ne? Nehmen wir nicht mit für die Grillparty im Park. Aber die ein oder andere Grillparty sieht halt immer noch so aus. Plastikteller, Plastikgabeln, Plastikmesser, Plastikstrohhalme. Soll alles verboten werden. Hier ist Deutschlandfunk Nova, das Update am Montagabend. Die EU-Kommission, die hat heute Maßnahmen vorgestellt, wie wir alle den Plastikmüll reduzieren können. Ist gut für die Erde und es ist natürlich auch gut für die Meere, ist ein Argument der EU. Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Ist das jetzt die rettende Idee?
Also es bedeutet schon mal, dass weniger Plastik produziert und verbraucht würde. Die EU-Kommission hat vorgerechnet, dass die Hälfte von dem Plastikmüll, der an den EU-Stränden zu finden ist, eben diese Einweg- und Wegwerfprodukte sind. Und viele Sachen müssen laut Vizekommissionspräsident Frans Timmermann eben einfach nicht aus Plastik sein.
You can still organize a picnic, drink your cocktail and clean your ears, just like before, whatever else you may use Q-tips for.
Außerdem hat Timmermans vorgeschlagen, dass alle EU-Länder einen Einwegpfand einführen sollen und auch selbst in die Gänge kommen sollen und überlegen, wie sie Plastikmüll vermeiden könnten. Zum Beispiel, ja, wie man dann eben auch Plastikbecher ersetzen könnte.
Das klingt alles sinnvoll, aber reicht das denn, um das Problem mit dem Plastikmüll zu lösen?
Also generell ist der Vorschlag gut angekommen bei Umweltschützern oder auch bei den Grünen im Europaparlament, aber es gibt auch Kritik. Zum Beispiel meint der CSU-Abgeordnete Markus Ferber, dass der meiste Müll im Meer ja zum Beispiel gar nicht aus Europa kommt, sondern aus Asien.
Wir haben auch letztens hier in Deutschlandfunk Nova mit einem Experten gesprochen, der meinte, dass der Plastikmüll im Meer, bis auf vielleicht auch Mikroplastikteilchen wegen irgendwelchen Duschgels oder sowas, eher nicht von Europäern kommt.
Wobei man ja auch sagen kann, es ist ja generell gut, Plastikmüll zu vermeiden. Ja. Aber der WWF ist da jetzt zum Beispiel auch ein bisschen kritisch, was diese Pläne angeht. Der sagt jetzt einfach, diese 10 Artikel zu verbieten. Also das ist echt nur die Spitze des Eisbergs. Und ähnlich sieht das auch die Linke.
Was meinen die? Haben die Vorschläge, was wichtiger wäre noch?
Also generell gehen die Vorschläge dann in die Richtung, einfach mehr zu recyceln. Wobei man auch sagen muss, das ist auch schon langfristig das Ziel der EU. Ja, oder eben noch eher anzufangen, ganz am Anfang des Plastikproblems. Dafür ist auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze.
Wir brauchen weniger Verpackungen, wir brauchen weniger Plastik in der Umwelt. Und dafür muss man da ansetzen, bei denen, die das herstellen.
Also damit meinte Schulze dann heute Morgen in der ARD, die Hersteller sollen dafür sorgen, dass überhaupt erst weniger Plastik eingesetzt und produziert wird.
Dazu ist auch eine Plastiksteuer im Gespräch.
Ja, die EU-Kommission hat sich da mittlerweile Folgendes überlegt. Keine Steuer, also für die die Verbraucher ja mitzahlen müssten, also wir, sondern eine Abgabe für die Mitgliedstaaten pro Kilo nicht recyceltem Müll. Das soll dann ein Anreiz sein, im eigenen Land eben für mehr Recycling zu sorgen. Fast 26 Millionen Tonnen Plastikabfall produzieren die EU-Länder pro Jahr und nur knapp ein Drittel davon wird bis jetzt recycelt und der Rest, der wird dann verbrannt oder ist bislang ins Ausland gegangen. Nur der Hauptabnehmer China, der nimmt inzwischen kaum noch Plastik an.
Okay, allein deswegen wäre es ja schon im Interesse der Mitgliedstaaten, sich mehr um das Thema Recycling dann zu kümmern.
Genau, und die sind es auch, die neben dem EU-Parlament jetzt entscheiden müssen, was von den Vorschlägen überhaupt umgesetzt wird und wann. Die EU will aber Druck machen, dass dazu noch vor den Europawahlen im nächsten Jahr Entscheidungen fallen. Einfach ja, um den Wählern was präsentieren zu können, denke ich.
Die EU-Kommission will, dass wir alle weniger Plastik benutzen. Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat uns die Maßnahmen erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die EU geht gegen Plastikmüll vor. Produkte wie zum Beispiel Plastikgeschirr oder auch Trinkhalme sollen bald verboten werden. Aber wie viel davon schmeißen wir eigentlich so weg im Alltag? Deutschlandfunk Nova-Reporter Christoph Schäfer, wie viele Kilos an Plastikprodukten werfen wir denn so in unsere gelbe Tonne?
Das ist eine Menge und zwar im Durchschnitt pro Kopf 37 Kilogramm, zumindest für das Jahr 2015. Und das hat das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln im November veröffentlicht. Und bezieht sich dabei auf Daten von Eurostat. Was man bei diesen 37 Kilogramm an Plastikmüll aber beachten muss, in dieser Zahl verbirgt sich nicht nur dein privater Plastikverbrauch, sondern auch der Verbrauch von Unternehmen, Supermärkten und so weiter. Und wenn wir jetzt kurz auf den Beobachtungszeitraum schauen, der reicht in der Studie vom IW von 2005 bis 2015 und in dieser Zeit ist die Wirtschaftsleistung in Deutschland gestiegen. Das Gleiche gilt aber auch für die Produktion an Plastikverpackungen. Zwar nicht im Verhältnis 1:1, aber sie liegt in Deutschland heute um 29% höher als noch 2005.
Gibt es dafür eine Begründung, außer dem Wirtschaftswachstum?
Also laut dem Institut für deutsche Wirtschaft könnte es daran liegen, dass wir heute anders konsumieren. Also wir bestellen mehr online, es gibt mehr Single- und Zwei-Personen-Haushalte und es gibt deutlich mehr Produkte zum Mitnehmen, also To-Go-Produkte.
Damit ich das jetzt einschätzen kann, wie viel ist das eigentlich? Wo liegt Deutschland da im EU-Vergleich?
Der Durchschnitt an Plastikverpackungsmüll in der EU liegt pro Kopf bei knapp 31 Kilogramm. Deutschland liegt also da drüber mit 6 Kilogramm. Länder, in denen Menschen mehr Verpackungen weggeworfen haben, das sind laut Studie Irland und Estland. Bulgarien war laut IW da weitaus sparsamer. So hätten die Bulgaren pro Kopf im Jahr 2015 14 Kilogramm weggeworfen.
Jetzt sind mit diesem EU-Verbot Plastikgeschirr, Trinkhalme oder auch Wattestäbchen gemeint. Könnten wir ein wenig aufdröseln, wie viel wir Deutschen davon im Alltag verwenden?
Also das ist gar nicht so einfach zu sagen. Bei meiner Recherche habe ich jetzt nichts dazu gefunden, wie viele Tonnen Plastiktrinkhalme in Deutschland gebraucht und weggeschmissen werden. Was ich allerdings entdeckt habe, ist eine Zahl dazu, wie viele Tonnen Einweggeschirr und Besteck im Jahr produziert wird. Und diese produzierte Menge beläuft sich, wirklich nur ganz grob geschätzt, auf 40.000 Tonnen, zumindest laut der IK. Das ist die Industrievereinigung Kunststoffverpackung e.V. Da haben sich Hersteller von Kunststoffverpackungen und Folien zusammengeschlossen. Und diese geschätzten 40.000 Tonnen seien 1% von der gesamten Produktion an Kunststoffverpackungen in Deutschland. Und für diese Zahlen und Überschlagsrechnungen hat die IK Daten des Statistischen Bundesamtes genutzt.
Gibt es härtere Zahlen?
Die IK hat auch ausgewertet, wie viele Verpackungsfolien produziert werden. Dafür hat sie eigene Daten und Daten vom Statistischen Bundesamt sowie von der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung genutzt. Und 2016 seien beispielsweise an Verpackungsfolien 1.640.000 Tonnen produziert worden. Das bedeutet in deren Ranking Platz 1. Danach kommen Becher, Kisten und Paletten. Ein bisschen weiter hinten stehen dann die Flaschen, wobei dabei in der Statistik nicht berücksichtigt wird, ob die dann später auch recycelt werden.
Deutschlandfunk Nova-Reporter Christoph Schäfer über unseren Plastikverbrauch, was wir so wegwerfen an Plastik. Es waren bei einer letzten Statistik, die wir gefunden haben, 37 Kilo pro Kopf pro Jahr.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Lässt sich das Atomabkommen mit dem Iran überhaupt noch retten, nachdem die USA ausgestiegen sind? Und sie sagen, wir belegen nicht nur den Iran weiter mit Sanktionen, sondern auch die, die weiter mit dem Iran Geschäfte machen, also europäische Firmen zum Beispiel. Dass das Abkommen unter solchen Voraussetzungen noch zu retten ist, das konnte sich unser Ex-Außenminister Joschka Fischer im Interview mit uns letzte Woche nur schwer vorstellen. Aber er hat auch gesagt:
Ich finde, Europa und auch Deutschland sollte alles tun, um auf eine friedliche Lösung hinzuarbeiten. Insofern wird man sich da sehr stark engagieren müssen, diplomatisch. Wir sollten unsere Position, also die europäische Position, nicht aufgeben.
Also weiter mit Diplomatie statt mit Drohungen. Aber wie? Darum ging es heute beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Und darüber sprechen wir mit Adnan Tabatabai, deutsch-iranischer Politikwissenschaftler. Guten Abend.
Guten Abend.
Adnan, du wünschst dir auch, dass das Abkommen gerettet wird. Wie sollte sich die EU deiner Meinung nach jetzt verhalten?
Ich denke, der Wunsch rührt einfach daher, dass man mit diesem Abkommen ja vor allen Dingen erstmal so einen Nichtverbreitungsvertrag hat, der die Ausweitung der nuklearen Ausrüstung verhindert. Also deswegen sollte man den wahren und die Europäer oder die Europäische Union müssen jetzt im Grunde genommen sondieren, was sind Irans Anforderungen, um trotz des Auszugs der Amerikaner im Abkommen zu bleiben. Und dafür werden im Moment sehr, sehr viele Gespräche geführt, wie das eben gelingen kann in wirtschaftlicher Form, was die politische Dividende betrifft, aber auch in Sicherheitsfragen.
Auch der oberste Führer im Iran sagt, nicht wir müssen uns bewegen, also der Iran, damit das Abkommen hält, sondern die EU. Macht er sich dann nicht etwas zu leicht?
Naja, wenn es um das Atomabkommen geht, in der Tat eigentlich nicht, denn die Anforderungen, die Iran erfüllen soll, um seine wirtschaftliche Dividende, die ja auch im Abkommen festgehalten ist, zu bekommen, also um diese Dividende zu bekommen, muss es seinen Anforderungen genügen und das tut es laut internationaler Atomenergiebehörde und da fordert Iran jetzt nun ein, das zu bekommen, was einem zusteht. Und natürlich, da gebe ich deinem Hinweis recht, könnte Iran Europa das Leben etwas leichter machen, indem man genau aufzeigt, wie das passiert. Und ich glaube, in dieser Phase sind wir genau gerade.
Aber der Druck ist groß. Die USA macht Druck auch auf die EU, auf die Wirtschaft. Was ist denn, wenn die EU sagt, lieber Iran, wir können euch leider nicht so weit entgegenkommen. Könntest du dir vorstellen, dass sich der Iran dann doch noch bewegt?
Ich glaube, wichtig ist, dass wir uns vergegenwärtigen, dass es natürlich zuvorderst um wirtschaftliche Fragen geht. Mhm. Aber es spielen auch politische Fragen eine Rolle. Iran möchte sich als globaler Akteur aufgewertet sehen. Das kann Europa durchaus leisten. In Sicherheitsfragen können die Europäer gemeinsam mit den Russen und mit den Chinesen Dinge aushandeln, die das Wegbleiben der wirtschaftlichen Dividende durch den Wegfall der Amerikaner vielleicht kompensiert. Insofern, und da waren ja auch die Forderungen des Revolutionsführers ein wenig mit Hinweisen unterlegt, findet man vielleicht dort Wege, dass wenn wirtschaftlich Europa nicht liefern kann, was durchaus möglich ist, man es auf anderen Wege schafft.
Okay, aber was könnte denn Iran noch liefern? Was könnte Iran im Gegenzug dafür noch anbieten, deiner Meinung nach?
Ich glaube, Iran sollte und tut es allerdings auch schon nochmal unterstreichen, dass sofern das Abkommen in der Form, wie es auch zu Papier steht, implementiert wird von den restlichen Partnern, dass man dann auch bereit ist, Gespräche zu führen über die anderen umstrittenen Themen. Und das war auch von Anfang an eigentlich immer die iranische Position. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass hinter geschlossenen Türen solche Gespräche auch stattfinden, dass man sagt, wir können uns über andere Themen, die relevant sind, natürlich auch unterhalten. Und man spricht ja zum Beispiel zurzeit auch über den Jemen miteinander mit den Europäern. Und das ist sicherlich eine wichtige Maßnahme.
Du hast eben gesagt, Iran möchte auch ein Big Player sein, möchte ein bisschen zeigen, hey, wir können auch was. Ich weiß, es ist sehr unrealistisch, Adnan, aber was würde eigentlich passieren, wenn der Iran sagt, hey, ihr habt gewonnen, wir verzichten das auf das Atomprogramm, wir verzichten auf Raketen, wir machen alles, was ihr wollt, liebe USA, Hauptsache es ist endlich Frieden und wir können Geschäfte miteinander machen. Was würde dann passieren?
Jetzt muss ich der Blöde sein, der diese sympathische Idee verwirft. Ich fürchte, dafür fehlt es schlichtweg an Vertrauen. Der ganze Grund, warum es das Atomabkommen gibt, ist ja eben das fehlende Vertrauen. Wenn Iran morgen sagt, wir rüsten unsere Raketen ab, dann fühlt es sich in der Region umgeben von Rivalen und Feinden, die man sich zum Teil auch selbst geschaffen hat, total unsicher, vertraut nicht auf das Gegenüber, dafür dann Zugeständnisse zu bekommen. Und das Atomabkommen, das jetzt zu scheitern droht, spielt ja genau diese Angst in die Hände. Man hat ein Abkommen und trotzdem wird sich nicht daran gehalten seitens der USA. Deswegen fürchte ich, ist dieser Gedanke leider nicht vorstellbar.
Leider. Adnan Tabatabai, deutsch-iranischer Politikwissenschaftler zum Iran-Atomabkommen und einer Rettung einer möglichen des Deals. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das hier, was ihr jetzt hört, ist eine Band, die momentan an der Spitze der US-amerikanischen Album-Billboard-Charts steht. Und falls ihr die Sprache nicht so richtig versteht, ist es kein Wunder. Das sind BTS. Das sind 7 hübsche koreanische geschminkte Jungs mit perfekt aufeinander abgestimmten Outfits und perfekt aufeinander abgestimmten Tanzchoreos im Video. K-Pop, also Popmusik aus Südkorea, geht weiterhin ziemlich ab. Knapp 400 Millionen Klicks bei YouTube hat dieser Song, 125 Millionen Streams bei Spotify. Wer die Typen sind, die erste koreanische Band an der Spitze der US-Charts, darüber haben wir mit Isabel Opitz, Chefredakteurin des K-Pop-Magazins K-Bang, gesprochen. Isabel, koreanische Musik ist schon seit Jahren auch bei uns halbwegs verbreitet. Wir kennen alle das One-Hit-Wonder Psy mit Gangnam Style. Da gab es aber nicht nennenswerte Chartsplatzierungen danach. Warum ist jetzt BTS so erfolgreich?
Also es ist schwierig zu beantworten, auch um das jedem gerecht zu machen, weil es eben ja doch so viele Gruppen gibt. Und es gibt natürlich immer Leute, die sagen, es könnten vielleicht auch andere K-Pop-Gruppen schaffen, aber man muss einfach sagen, ich glaube, es ist das Gesamtpaket. Sie sind ein bisschen repräsentativ für den K-Pop, sage ich mal. Sie kommen perfekt aus der Schmiede. Sie haben schon super Songs, Alben, sie sehen super gestylt aus, sie können perfekt tanzen. Dann haben sie noch ein englisch sprechendes Mitglied. Das ist auch nicht gerade häufig verbreitet. Also ich denke mal, das hat alles so ein bisschen dazu beigetragen.
Gesamtpaket, den Begriff, den hat man aber auch bei den Backstreet Boys, bei Take That, bei NSYNC, bei Blue und bei Westlife damals gehört. Die können so toll tanzen und die sehen so toll aus. Ist ja eigentlich nichts anderes, oder?
Ja, das stimmt. Also ich sag mal, Ähnlichkeiten sind auf jeden Fall da. Ich denke, es ist so eine Mischung aus, es ist was Exotisches. Man versteht teilweise die Sprache nicht. Ich meine, natürlich gibt es Fans, die sich alles aneignen. Es ist aber auch so ein bisschen immer noch was anderes. Es ist so eine Mischung aus US-Pop und mit so einem kleinen Prise etwas, was man eben nicht gewohnt ist von ähnlichen Gruppen wie Backstreet Boys, denke ich.
Aber sag mal, die Texte sind hauptsächlich auf Koreanisch. Mhm. Singt dann ein US-amerikanischer Fan ohne koreanischen Background dann trotzdem mit und liest sich die Übersetzungen durch oder sind die Texte da eher egal und es geht nur um den Sound?
Also es kommt so ein bisschen darauf an, man hat jetzt schon gemerkt, jetzt beim neuen BTS-Lied zum Beispiel wird gerne auch mal was Englisches mit eingebaut, damit die Fans auch mitgrölen können. Mhm. Aber es gibt halt gerade, muss man wissen, im K-Pop-Bereich, das sind so Fan-Chants, das heißt, es gibt ganz genaue Dinge, die die Fans zu bestimmten Zeiten mitsingen dürfen. Das ist meistens nicht gleichzeitig zum Refrain, sondern ein bisschen versetzt. Man hört dann ganz leise im Hintergrund, wie die Fans in einem ganz bestimmten Takt ganz bestimmte Wörter reinrufen. Das hat alles so seine Ordnung.
Die Fans, das ist sowieso so ein Ding an sich, ne? Bezeichnen sich bei BTS als BTS Army.
Genau.
Wie sieht denn der Fankult aus?
Also der ist ziemlich groß. Also ich sag mal, die Armys sind generell sehr bekannt unter den K-Pop-Fans auch schon. Die sind sehr auffällig, aber auch ist eine echt große Community, die ihre, sag ich mal, Acts unterstützen. Wie man jetzt sieht, die reisen ja überall mit hin. Die Army-Base, sag ich mal, in Deutschland ist auch ziemlich groß. Jetzt ist ja bald das Konzert. Da werden Leuchtsticks gekauft, aus Korea importiert und da wird jedes Album gekauft und Fotokarten getauscht. Also das ist ein richtiger Hype.
Und worüber verbreitet er sich? Ist es in erster Linie Social Media?
Auf jeden Fall. Also Internet, es gibt zwar mittlerweile in Deutschland ja auch wirklich TV-Sender, wo man das empfangen kann, aber hauptsächlich tatsächlich das Internet und Social Media.
Isabel Opitz war das, Chefredakteurin des K-Bang Magazins. BTS, diese Band, kommt übrigens auch dieses Jahr nach Deutschland im Oktober. Da spielt sie 2 Arena-Konzerte in Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Fußball ist ein Mannschaftssport. Du gewinnst als Team, du verlierst als Team. Eigentlich. Am Samstag, als der FC Liverpool gegen Real Madrid das Champions League-Finale verloren hat, war alles anders. Da gab es einen, der maßgeblich das Spiel beeinflusst hat, nämlich Loris Karius, Torwart bei Liverpool. Der hat 2-mal so derartig gepatzt, dass es schon beim Zuschauen wirklich wehgetan hat. Und dann immer wieder die Wiederholung der Patzer. In der Zeitlupe sogar. 2 Fehler, die ihm und seiner Mannschaft wahrscheinlich den Titel gekostet haben. Manche fühlen jetzt mit ihm, andere reagieren mit blankem Hass und mit Morddrohungen. Aber Fehler passieren eben auch Profis und manchmal passieren eben auch 2 Fehler hintereinander. Warum nicht? Ein paar Tipps, wie jeder von uns und wie wir alle zusammen besser damit umgehen können, hat unser Deutschlandfunk Nova Reporter Stefan Beuting jetzt für euch.
Zu lang. Für Benzema.
Tormann fängt den Ball ab und aus einer unnötigen Situation will er den Ball schnell machen und abwerfen. Und der Gegenspieler hält den Fuß rein und er wirft erstmal den Gegenspieler ab.
Und Tor! Der Ball war schon weg. Karius hat ihn sicher. Und er wirft ihn gegen den rechten Fuß von Benzema.
Und beim 3-1, ja, relativ fester Schuss aus der Weite.
Hat einer
unfassbar großen Distanz.
Wo man aber abfangen kann, will er erst wegfausten und dann doch fangen und dann rutscht er ihm ins Tor.
Nein, Karius!
Ja, erstmal habe ich gedacht, scheiße.
Das mag sich Loris Karius, Torwart beim FC Liverpool, auch gedacht haben. Als das Ergebnis feststeht, mischen sich Unverständnis mit Wut und Traurigkeit. Wobei traurig an dem Ganzen ist vor allem der Hass, der kurze Zeit danach in Social Media wächst und munter geteilt wird.
Ich würde immer sagen, das ist nur Fußball, aber ich weiß, dass für Männer das ein bisschen wichtiger ist.
Einige Trolle und Hater verlieren dabei jedes Maß. Einer wünscht ihm den Tod. Ein anderer schreibt, sein Sohn verdiene es, an Krebs zu sterben. Ein anderer will seine Tochter ermorden und einer seine ganze Familie tot sehen. Die meisten aber fühlen mit ihm. Sie rechnen ihm seine gute Saison an und berücksichtigen die extra Portion Finalaufregung. Da passieren halt mal Fehler. Die Frage ist doch, wie gehen wir damit um?
Ist dir mal ein Fehler passiert, mit dem du irgendwie schwer hattest umzugehen?
Einige.
Willst du erzählen, was das für einer war?
Nein.
Mit seinen zwei Torwartfehlern zur besten Sendezeit gibt Karius uns die Chance, darauf zu schauen, wie wir selbst es eigentlich so mit den Fehlern halten. Wer so alles noch von einer Welt träumt, in der überhaupt keine Fehler passieren.
Ist auf jeden Fall keine Lösung, weil ich viel zu sehr wieder auf das Negative konzentriert bin.
Markus Dörr, Experte für Teambuilding und Selbstmanagement.
Ich konzentriere mich darauf, keinen Fehler zu machen, statt eine gute Leistung abzurufen.
Das wäre ein Holzweg. Und das können ja Fußballfans nicht ernsthaft von ihren Stars fordern.
Ich finde das sehr schön, wenn man eine Fehlerkultur hat, mit der man lernen kann. Jetzt sagt natürlich jeder, also den Fehler, den brauchen wir jetzt wirklich nicht in so einem Fußballspiel. Das stimmt. Aber bis ich erstmal so ein Torwart geworden bin, habe ich Myriaden von Fehlern gemacht. Und das ist das Tolle, was niemand sieht. So ein Profi lebt dadurch, dass er Fehler gemacht hat.
Gemacht hat, verarbeitet hat, an ihn gewachsen ist. Es wäre eine Katastrophe, wenn er seinen Twitter-Ratgebern folgen würde, die ihm sagen, er solle jetzt abhauen.
Man hätte halt auch, wenn es gerade schlecht läuft, das einfach hinschmeißen können. Aber zwei Wochen später hätte man das dann vielleicht als viel größeren Fehler empfunden, als das, was man vorher getan hat.
Schon merkwürdig, wie kurz hier die Lunte einiger Leute ist.
Ja, es ist eben eine Leistungsgesellschaft auch, ne? Also man muss seine Leistung bringen.
Andernfalls wird dir dann deine Würde aberkannt, oder was? Bullshit. Es geht doch anders.
Mir fällt da immer ein, so ein sehr bekannter Gastronom, Klaus Koppiel aus Nürnberg, der hat den besten Fehler prämiert. Ich glaube einmal im Monat. Und dann hat derjenige, der da was verbockt hat, tatsächlich die Möglichkeit gehabt, mit dem ganzen Team aus diesem Fehler zu lernen. Und der wurde dann wahrscheinlich auch nie wieder gemacht. Das heißt, es gibt weniger Druck, es gibt weniger Strafen. Und jetzt entwickle ich auf einmal sowas wie den Geist der Erfindung.
Aber die Erfindung einer Nullfehlerwelt, wie sie vielleicht in der Fantasie solcher Karius-Hater oder Social-Media-Klugscheißer und Monday-Morning-Quarterbacks herrscht, die funktioniert nicht. Statt die Fehler anderer anzuprangern und die eigenen zu verdrängen, könnte ja das Finale vielleicht als Erinnerung funktionieren, als Erinnerung dafür, dass wir alle mitmachen müssen bei einer besseren Fehlerkultur.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Lokale, heftige Gewitter waren das am Wochenende und wirklich sehr lokal und sehr heftig zum Teil. Ich war auf so einer Burg im Schwarzwald gestern Mittagessen und dann waren wir wirklich mittendrin. Also Sturzbäche, Sturm, unfassbar viel Regen von oben und auf dem Weg dann nach unten im Auto, als es dann aufgehört hatte zu regnen, 400 Meter weiter war die Straße komplett trocken, da war gar nichts, hat also nur bei uns irgendwie so geschüttet. In Bochum, da hat es zwei Frauen bei einem Gewitter besonders schlimm erwischt. Sie wurden von einem Blitz getroffen und sie wurden auch schwer verletzt. Und wir haben uns gefragt, was passiert da eigentlich im Körper? Das ist die letzte Frage heute Abend im Update und die geht an Fred Zack, Rechtsmediziner aus Rostock. Also gibt es da Abstufungen? Wie stark kann man da vom Blitz getroffen werden und wie unterscheiden sich dann die Verletzungen, die wir dann bekommen können?
Ja, es gibt Abstufungen. Man kann zum Beispiel direkt von einem Blitz getroffen werden und das ist so ziemlich das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Es verläuft häufig tödlich. Aber man kann auch den Strom eines Blitzes zum Beispiel über das Erdreich bekommen, indem man über die abgenommene Schrittspannung ein Kribbeln in den Beinen verspürt und das schon wenige Minuten oder Stunden nach dem Unfall wieder vorübergegangen ist.
Ich erinnere mich an einen Blitzeinschlag auf dem Campingplatz in Holland, der war vielleicht 25, 30 Meter entfernt von uns. Ich erinnere mich an eine Druckwelle, kann das sein?
Ja, das kann sehr wohl sein, weil der Blitz schädigt nicht nur durch die elektrische Energie, er schädigt auch durch thermische Energie. Also es wird sehr heiß im Zentrum des Blitzkanales und der Blitz geht mit einer Druckwelle einher. Deswegen kann man durch einen Blitz auch durch die Gegend geschleudert und zum Beispiel gegen eine Wand geschleudert werden und dadurch traumatische Verletzungen erleiden.
Was sind denn die häufigsten Verletzungen, die man durch Blitzschlag bekommen kann?
Die häufigsten Verletzungen sind Verletzungen der Haut, dass man Verbrennungen hat, abgesenkte Haare, vielleicht eine Lichtenberg-Blitzfigur, die auch wieder relativ schnell weggeht. Und Innenverletzungen des Herzens, dass da Herzrhythmusstörungen auftreten oder Muskulatur verbrannt wird und zugrunde geht.
Lichtenberg-Blitzfigur, helfen Sie mir auf die Sprünge, was ist das?
Eine Lichtenberg-Blitzfigur ist was relativ Typisches für einen Blitzunfall. Da zeichnen sich rötliche, farnkrautartige Figuren auf der Haut des Blitzopfers ab.
Also jetzt, ich würde meinen Arm angucken und dann habe ich da eine rötliche Figur auf dem Arm.
Ja, die kann Stunden da bleiben, manchmal auch nur Minuten, aber nach Tagen ist die wieder verschwunden, sowohl beim Verstorbenen als auch beim Lebenden. Also die ist nicht persistierend.
In diesem Moment, wenn man jetzt tatsächlich in der Nähe eines Blitzes ist oder vom Blitz getroffen wird, ist das alles so schnell, dass ich davon eigentlich gar nichts mehr mitbekomme? Oder ist das so, dass es auch schmerzhaft ist?
Teils, teils. Also viele von den Blitzopfern sind bewusstlos und bei der Bewusstlosigkeit kriegen sie natürlich in dem Moment nichts mit. Aber von denen, die einen Blitzunfall überlebt haben, geben viele Opfer im Nachhinein Beschwerden an. Und das sind die unterschiedlichsten. Das können körperliche Beschwerden sein, das können auch psychische Beschwerden sein.
Langzeitschäden.
Dass sie nicht mehr in Ruhe schlafen können, dass sie Angst haben vor Licht, dass sie sich nicht mehr lange konzentrieren können, dass sie mitunter ihren Beruf nicht mehr ausüben können. So weit gehen die Blitzschäden, die überlebt werden.
Damit haben wir im Update keine weiteren Fragen mehr heute Abend. Dankeschön, Fred Zack in Rostock. Das war's von uns. Das war das Update in Deutschlandfunk Nova am Montagabend. Mit dabei war Pascal Fischer.
Tschüss.
Und mein Name ist Ralf Günther. Euch einen schönen Abend. Bye-bye.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.